diese These, dass die Verlage alle einen großen Fehler begangen haben, weil sie über ein Jahrzehnt, über anderthalb Jahrzehnte alles frei ins Netz gestellt haben. Diese These ist blanker Unsinn. Das war kein Fehler. Wir mussten ja erstmal den Markt überhaupt herstellen. Wir versuchen, den nicht durchlässiger zu machen, sondern diese Mauer gibt es bei uns nicht. Ja? Natürlich weiß jeder, dass die Glaubwürdigkeit, die Qualität, die Tiefe, die Unabhängigkeit unserer Berichterstattung unser wichtigstes Asset ist. Das weiß jeder hier im Haus. Aber wir reden ständig miteinander. Wir reden ständig miteinander. Wohin wollen wir das Haus führen? Wie entwickelt sich die Auflage? Welche neuen Angebote können wir unseren Leserinnen und Lesern machen?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir gehen heute mal zu einem, naja, wie soll man sagen, wir bleiben mal in der Medienwelt. Und ich spreche heute mit jemand, der, hätte ich ein paar Entscheidungen anders getroffen, vielleicht sogar besser getroffen, wer weiß, sicherlich heute gut und gerne mein Chef sein könnte, aber dazu später. Wir reden heute mit Dr. Rainer Esser. Ich muss ihn wahrscheinlich den meisten von euch nicht vorstellen. Er ist Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe und wir reden heute über das Thema, naja, wir reden über die Zeit natürlich, über die Herausforderungen, denen sie gestrotzt hat und vor allen Dingen, denen sie getrotzt hat und denen sie auch wirklich ein Schnippchen geschlagen hat. Denn kaum ein Medienunternehmen in Deutschland hat die Zeit der Digitalisierung so gut für sich nutzen können wie die Zeit. Und das ist natürlich spannend für uns hier bei Good Work, da mal hinzuschauen und zu gucken, was hat das mit Arbeitskultur zu tun. Aber jetzt mache ich erstmal die Tür auf und sage herzlich willkommen, lieber Rainer. Schön, dass du hier bei Good Work bist.
Ja, danke. Danke, liebe Jule. Ich freue mich.
Bist du gespannt darauf, warum du mein Chef hättest werden können? Klar. Oder wollen wir dich und unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen hinhalten?
Klar, das ist doch, wir wären ein wunderbares Duo, hätten wir abgegeben.
Dann schauen wir mal, was wir nach einer Stunde sagen oder nach einer Dreiviertelstunde, ob du dann immer noch der Meinung bist. Also ist hier kein verkapptes Bewerbungsgespräch. Und du kriegst auch erstmal die Standardfrage, lieber Rainer, die alle hier gestellt bekommen. Das ist auch die einzige Standardfrage. Nämlich, wie bist du in den Tag gestartet, lieber Rainer?
Ich bin heute anders gestartet in den Tag, als ich meistens starte. Ich laufe immer gerne am Morgen, so 5, 6, 7, 8 Kilometer, am Wochenende auch mal 12. Und unglücklicherweise vor einer Woche trug es sich zu, dass ich beim Laufen im Wald intensiv nachdachte über eine Mail, die ich an eine Reihe von Kollegen hier schicken wollte und der Inhalt und wen ich und wie ich das genau formulieren wollte. Und ich war so in Gedanken, dass ich nicht sah, dass da eine Wurzel am Boden lag. Und ich habe mich voll über diese Wurzel in einem wunderbaren Satz, bin ich darüber geflogen und meine Knie fingen das Ganze dann auf und da hatte ich eine riesige Stürfwunde dort, was jetzt dazu führt, dass ich leider nicht sporteln kann. Ich bin sozusagen invalid gerade.
Bist du für dich und deine Umwelt im Moment gut zu genießen? Sag, wie es ist, Rainer. Weil ich kenne das von Menschen, die üblicherweise viel Ausdauersport machen. Die werden dann manchmal etwas unleidlich.
Ja, genau so ist das bei mir auch. Ich kämpfe dagegen an, unleidig zu werden. Junge, also pass auf.
Ja, also ich pass mal auf. Was sind Korrektive in deinem Umfeld, die dann dir sozusagen die orange, die rote Flagge hissen könnten?
Also ich habe zwei Kinder, die sind 26 und 28, die wollen nicht mehr Kinder genannt werden. Also sage ich mal, nahe Verwandte, ja, die ich vor 10 Jahren noch meine Kinder bezeichnen konnte. Und die sind sehr kritisch. Also die haben jetzt praktisch die Erziehung
übernommen.
Das dreht sich rum, oder? Haben jetzt gesagt, Papa, wir drehen das Ganze jetzt um. Ja? Wir sind jetzt in charge und sagen dir, was du gut machst und was du besser machen könntest. Und die zeigen dann rote Flaggen. Ne?
Okay, also da bist du schon mal so ein bisschen vormussiert. Und wenn du dann in den Verlag reinkommst, gibt es dann auch irgendwie Menschen, die sagen, ganz ehrlich, Rainer, mach ein bisschen halblang. Also jetzt nicht nur vor dem Hintergrund des vermaledeiten Knies, sondern generell.
Also meistens benehme ich mich ganz ordentlich, ja, sodass ich jetzt nicht zur Ordnung gerufen werden muss hier. Aber ich habe durchaus ein Umfeld, das mir dann spiegelt, wenn ich mal vielleicht etwas unleidig bin. Ne?
Es gibt ja so einen wunderschönen Satz, den zitiere ich hier auch oft, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo er herkommt. Der heißt, Führung organisiert sich Widerstand. Und ich finde den wahnsinnig tief und klug, weil der ja auch insinuiert, dass ich als gute Führungskraft daran interessiert sein sollte, mir ein kritisches Umfeld zu bewahren und wenn ich es denn nicht habe, es mir zu organisieren. Wie stehst du zu dem Satz? Also was macht der mit dir, sagen die Podcaster immer so schön.
Bin ich voll bei dir. Vielleicht so auf die Schnelle ist es angenehmer, wenn um einen herum Leute sind, die einem immer sagen, du bist großartig. Also was du denn da gesagt hast, zauberhaft formuliert und das ist alles großartig. Das bringt ja niemanden weiter. Ne? Das bringt mich nicht weiter, das bringt das Unternehmen nicht weiter, das bringt meine Kolleginnen und Kollegen nicht weiter. Deshalb freue ich mich, auch wenn es dann manchmal vielleicht ein bisschen wehtut, wenn es möglichst viele, sagen wir mal, kritisch wohlwollende Kommentare gibt. Das bringt uns alle deutlich weiter. Ne?
Und das ist ja gar nicht so ganz einfach. Ich meine, du bist jetzt seit, ich glaube, 26 Jahren an der Spitze des Verlags. Mhm. Habe ich richtig gerechnet, recherchiert? Du korrigierst, wenn ich irgend so einen Käse erzähle. Und du kennst das ja sicherlich als Führungskraft. Viele sagen ja dann, meine Tür steht immer offen und gib mir ruhig ehrliches Feedback. Das sind ja, wir wissen, die Lügen im Management. Weil das, selbst wenn das vielleicht noch ernst gemeint ist vom Absender, ist es ja doch nicht so ganz einfach, dass die Mitarbeitenden auch genau auf diese Avancen auch so einsteigen, oder?
Ja, genau. Deshalb sage ich das auch nie, meine Tür steht immer offen. Sie ist halt immer offen, ne?
Ja, genau.
Und meine Kolleginnen und Kollegen tatsächlich sehr, also wir haben ja hier kein Top-Down-Management, sondern ist sehr viel Bottom-Up, wie man so sagt. Ne? Also viele Innovationen, die hier im Haus entstehen, die entstehen in irgendwelchen Zellen hier im Haus. Und natürlich, wenn es dann Ressourcen braucht, dann wird irgendwann auch oberste Heeresleitung involviert. Aber mein Approach ist immer machen. Ja? Machen. Wenn einer eine Idee hat, dann soll er die auch bitte schön umsetzen. Wenn sie die Ideen, die hier generiert werden und die hier so umgehen, das sind meistens auch Ideen, die halt sehr, sehr gut zur Marke passen und zu unserem Geschäft passen und dann machen. Denn wenn ich mit einer Idee komme, ne, dann bin ich alleine. Wenn einer mit einer Idee kommt, dann sind wir schon mal zu zweit. Er oder sie und ich. Dann sind wir zu zweit, dann sind wir schon deutlich stärker, als wenn das nur einer ist. Ne? Deshalb möglichst viel Bottom-up-Ideen weiterentwickeln.
Ja, und was du auch ansprichst, auch das Beteiligen der Menschen. Also es gibt ja diesen unsäglichen Spruch, Betroffene zu beteiligt machen, der ist natürlich, hängt uns allen zu den Ohren raus und da ist ja ein wahrer Kern dran. Denn nur die Ideen, an denen ich auch ein Stückchen mit Anteil habe bei der Entwicklung, für die brenne ich ja auch so richtig, die dann auch Realität werden zu lassen. Aha. Also von daher immer die schlauen Ideen von oben. Ja. Das ist es wahrscheinlich nicht.
Also wir haben so einen leicht anarchischen Approach hier im Haus. Zumindest also in dort, wo ich Einfluss habe, versuche ich den immer wieder zu fördern, diese konstruktive Anarchie, dass jetzt nichts so richtig vorgegeben ist, sondern dass wir immer wieder neu uns justieren, möglichst oft wie halt die Gegebenheiten sich draußen verändern. Nun müssen wir uns auch immer wieder hinterfragen, ob wir das richtig machen, was wir gerade machen. Und das kann jetzt nicht nur einer irgendwie sich ausdenken, top-down, sondern da sind halt alle gefordert, nicht nur Führungskräfte, sondern schau immer, ich gehe auch gerne, wir haben so ein Format, das heißt, das ist dieses Lunch, dass man sich mit ganz neuen Menschen trifft, die man noch nie getroffen hat. Mhm. Magic Lunch. damit ich rausbekomme, was passiert hier im Haus eigentlich, ne? In der Kantine.
Das finde ich aber auch ganz spannend. Das ist, geht ja nicht nur darum, dass ich meine Netzwerke erweitere, sondern ich nutze ja auch etwas, was ja in der Innovation sehr wichtig ist, nämlich die Serendipität, also den Zufall, dass ich mit Menschen zusammenkomme, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, was die bewegt. Wie funktioniert dieses Lunch? Das hört sich interessant an.
Ja, da kann man sich anmelden oder gibt's immer so einen Kreis, der da sich ständig mit jemand anders trifft und da bin ich auch dabei und da sind sehr viele im Haus, da wird dann immer so wellenartig aufgerufen, damit der Kreis immer größer wird und dann wird man zugelost jemanden.
Ne? Okay, also ich habe da gar keinen Einfluss drauf, mit wem ich dann lunche, sondern das ist dann genau der Kollege Zufall. Ja. Und ich gehe mal davon aus, das ist nicht nur Redaktion, sondern über Verwaltung, Redaktion, alles querbeet?
Ja, klar.
Ist das ein Prinzip? Wir sind jetzt schon sehr im Aktuellen, aber ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut. Was du sagen würdest, was ihr sehr lebt, dass diese starre Mauer, die man ja doch in vielen Verlagseinheiten sieht zwischen Verwaltung und Redaktion, dass ihr versucht, die etwas durchlässiger zu machen, dass sie permeabel ist bei euch?
Wir versuchen, die nicht durchlässiger zu machen, sondern diese Mauer gibt es bei uns nicht. Ja? Mhm. Natürlich weiß jeder, dass die Glaubwürdigkeit, die Qualität, die Tiefe, die Unabhängigkeit unserer Berichterstattung unser wichtigstes Asset ist. Das weiß jeder hier im Haus. Deshalb wird nie ein Anzeigenverkäufer oder ein Geschäftsführer oder ein Vertriebler jetzt einem Redakteur sagen, by the way, könntest du da nicht mal, ne? Das passiert nicht, da achten wir natürlich unsere gegenseitigen Kompetenzen und Pflichten und Aufgaben, aber wir reden ständig miteinander. Ne? Wir reden ständig miteinander, wohin wollen wir das Haus führen, wie entwickelt sich die Auflage, welche neuen Angebote können wir unseren Leserinnen und Lesern machen. Wie die dann im Einzelnen umgesetzt werden, das muss natürlich die Redakteurin, der Redakteur entscheiden, der Chefredakteur, aber dass wir gemeinsam darüber reden, wohin wir das Haus bewegen, welche Zielgruppen wir mit welchen Angeboten stärker angehen, mit welchen Themen wir neue Abonnenten gewinnen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ein Haus, das das nicht macht, vergibt halt viele Möglichkeiten.
Mhm, auf jeden Fall.
Gerade auf der Redaktion kommen sehr viele Ideen auch für neue Produkte.
Da gehen wir später nochmal rein. Ich würde jetzt ganz gern mal so ein bisschen Stand heute. Wie viele Mitarbeitende hat die Zeit?
1400.
1400, okay. Und ihr habt ja gerade wieder erneut euren Auflagenrekord gebrochen. Also das heißt, ihr seid ja seit, weiß ich nicht, eigentlich ungebremst fast in den letzten Jahren, allerdings akzelerierend im Auflagenspirale nach oben. Wo steht ihr jetzt ganz aktuell?
Wir stehen so, das ist im Sommer immer ein bisschen weniger, weil da sind viele in den Ferien und canceln ihr Abo erstmal. Aber so im Jahresdurchschnitt sind wir bei 640.000.
Ja, und du erlebst ja heute ein Unternehmen, was oder du steuerst heute ein Unternehmen, was erfolgreich da ist, was eine Erfolgsgeschichte auch ist in der Medienlandschaft. Ich sag mal, von der journalistischen Bedeutsamkeit war das wahrscheinlich nie wirklich ganz anders. Wirtschaftlich allerdings schon. Und wir gehen vielleicht mal an den Anfang zurück, als du eingestiegen bist. 99 war das, glaube ich. Was hast du da vorgefunden bei der Zeit? Also mit welchen Erwartungen bist du reingekommen und wie sah es wirklich aus?
Nun, meine Erwartungen waren, dass die Zeit auch im Jahr 99 eine große, wichtige, überregionale Stimme in Deutschland ist, ein wichtiges, überregionales Medium, Qualität. Und meine Erwartung war, dass das Unternehmen, das damals rote Zahlen schrieb und eine fallende Auflage hat, dass wir das relativ zügig drehen, ne? Dass das Unternehmen Geld verdient und dass die Auflage auch wieder steigt. Das war meine Erwartung.
Und es gibt so eine ganz schöne Geschichte. Ich glaube, du hast sie auch schon mal in einem Podcast erzählt, aber vielleicht magst du es nochmal wiederholen. Du hattest ja auch so eine Art Bewerbungsgespräch, nicht Bewerbungsgespräch, ist falsch, ein erstes Gespräch mit Helmut Schmidt, der ja Jahre, Jahrzehnte lang Herausgeber der Zeit war. Wie lief das ab? Also, dass wir uns wirklich das nochmal so vorstellen können.
Ja, das war mein Vorgänger hier im Amt, der hatte jetzt kein sehr inniges Verhältnis mit Herrn Schmidt, weil aus unterschiedlichen Gründen. Und er sagte mir, also Schmidt, der ist ja Weltpolitiker und der hat jetzt mit Geschäften wenig im Sinn und das wird ein kurzes Gespräch und der guckt dann aus dem Fenster und fängt an zu pfeifen und dann solltest du besser gehen. Und dann bin ich halt so munitioniert, bin ich dann zu ihm runtergegangen, in den sechsten Stock, in dieses sehr kleine Eckzimmer, das er hatte. Und ich habe deiner Sekretärin dann gesagt, ich habe jetzt meinen Termin bei Herrn Schmidt. Und dann ging sie halt rein, ließ die Tür aber offen stehen und sagte zu Herrn Schmidt, da ist der neue Geschäftsführer und er hörte ja nicht so gut, sagte, ja, wer ist da? Der neue Geschäftsführer. Naja, kann warten. Und dann hat sie ihm wohl gesagt, dass die Tür offen steht, hat er wohl so hingezeigt und so. Ach so, kann reinkommen. Ja, dann ging ich rein, sagte, guten Tag, Herr Schmidt. Der schaute, ja, und dann drehte er sich zum Fenster und fing an zu pfeifen. Er dachte, naja,
das Signal zu gehen.
Oh, da gehe ich halt wieder, ne? Drehte mich um, ging wieder raus und war schon im Türrahmen. Da rief er mir hinterher, was machen Sie da eigentlich? Ne? Dann drehte ich mich um und sagte, aber Herr Schmidt, ich habe einen Termin jetzt bei Ihnen und Sie gucken aus dem Fenster und fangen an zu pfeifen. Also Sie haben offenbar keine Zeit oder keine Lust jetzt auf ein Gespräch mit mir.
Und wie hat er reagiert?
Ja, und dann lachte er so etwas, ich weiß nicht, ertappt oder
verschmitzt,
so ein Unsinn,
ja.
So ein Unsinn. Jetzt setzen Sie sich hier hin und dafür da so ein kleines Sofa. Und dann hat er da halt Kaffee eingeschenkt und dann meinte er, dann holt er noch eine Flasche Baileys raus und so viel Kaffee, so viel Baileys, also gleiche Proportion.
1:1, ja.
Und sagte, das ist jetzt so ein Teufelszeug, das müssen wir jetzt gemeinsam trinken. Und er hat sich dann auch den Baileys da reingeschüttet und dann haben wir 1,5 Stunden uns sehr freundlich unterhalten, ne?
Wow, ich glaube, das war ja auch eine Sache, das würde mich natürlich nochmal interessieren, was sich viele gar nicht getraut haben in seiner Gegenwart, ihm, diesem Meister an Eloquenz und auch irgendwo schon eine ganz klare Machtfigur, auch mal Paroli zu bieten. War er das gewohnt oder haben sich das viele getraut?
Er war ja ein toller Mann. Nein,
ja,
er war wirklich
absolut.
Ein herausragender Politiker und dann auch als Publizist wirklich herausragend, weil er ungeheuer viel wusste und die Dinge immer sehr gut analysierte. Hm. Also was er sagte, manchmal hat er auch mal eine Binse gesagt, aber dann mit so einer Gravitas, ne, dass man dachte, wow, ne. Also, war schon, und auch in seiner Darstellung, in seiner Rhetorik, ne, wirklich eine außergewöhnliche, ganz außergewöhnliche Person. Und er mochte es natürlich schon, wenn man ihm begegnete, dass man ihm das auch so ein bisschen spiegelte, dass er schon eine herausragende Person ist. Und das habe ich aber auch gemacht, jetzt ohne jetzt zu schleimen oder so, habe ich dann schon ihn dann um Rat gefragt. Und das mochte er dann schon gerne. Mhm. Aber ich würde auch mal sagen, er gehörte nicht zu den Menschen, bei denen man besonders gut punktet, wenn man ihm ununterbrochen Recht gibt und um den Bart redet. Er suchte die Herausforderung, er suchte auch das Gespräch und er suchte auch Kontra. Und er hat sich ja nicht mit mir unterhalten, um zu plaudern. Ne? Wie geht's der Familie, was machen die Kinder und das Wetter heute und so. Ne? Sondern er hat sich ja mit mir unterhalten, weil er etwas von mir erfahren wollte. Ne? Er hat mich einmal eingeladen, 1,5 Stunden sollte ich ihm erklären, wie Facebook funktioniert. Ne? Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, das ist ja sehr, sind Sie auch auf Facebook? Meint er, nein, aber ich habe heute meine Freitagsrunde und da haben wir Matthias Döpfner eingeladen und da geht es auch um Facebook und da wollte er sich halt...
Da wollte er nicht alt aussehen, ja, sozusagen, ja, neben ihm. Es gibt ja so Erzählungen und dann können wir vielleicht auch mal so eine Klammer hinter Helmut Schmidt machen, auch wenn das allein ja mindestens 10 Podcasts wert wäre, dass er und seine Frau Luki auch so Art... sagen wir mal, Salons abgehalten haben. Also, dass sie eine sehr intensive Gastfreundschaft pflegten, ja, und auch eine Gesprächskultur, dass sie immer wieder Gäste aus dem In- und Ausland hatten. Hast du davon was mitbekommen? Und war das vielleicht doch so ein Geist, den er auch in die Verlagswelt mit reingetragen hat?
Das war sein Salon, ne? Seine Freitagsgesellschaft. Ne? Da gehörte Michael Otto dazu und Steinbrück und so. Da gehörte ich nicht dazu und da wurde ich auch nicht eingeladen. Mhm. Aber er hat mich halt hier immer im Haus regelmäßig eingeladen. Ne?
Ja gut, aber es ist ja eine grundsätzliche Haltung, die dann einfloss. Also wir haben so ein gewisses Bild und ich komme jetzt mal zu meiner Intro, in der ich ja sagte, dass du mit ein bisschen Glück eigentlich mein Chef hättest werden können. Denn was ich dir, glaube ich, nicht erzählt habe, Rainer, ich habe selbst Verlagskauffrau gelernt und üblicherweise mache ich in den Gesprächen nicht viel Wind um mich. Aber es hat jetzt einen sozusagen inhaltlichen Bezug, habe dann Publizistik studiert und tatsächlich über die Zeit meine Magisterarbeit geschrieben. Nämlich die Entwicklung der Leserschaft der Zeit, habe so eine Kohortenanalyse gemacht und ich erlaube mir mal, die letzten 3 Sätze dir vorzulesen, der Arbeit. Und dazu müssen wir sagen, das war noch vor deinem Einstieg, 97. Ja? Also noch gibt es eine Klientel, die die Mühen der Zeitlektüre nicht scheut und nach moralischer Ansprache verlangt. Doch die Anzeichen, dass diese Schicht eine permanent kleiner werdende Minderheit darstellt, mehren sich. Die Hoffnungen der Zeit, von der Akademisierung der Gesellschaft profitieren zu können, erscheinen in diesem Kontext als eher unwahrscheinlich. So kann man nur hoffen, dass die Zeit sich den veränderten Rezeptionsgewohnheiten stellt und bei Zeiten einen Kurswechsel vornimmt, der auf der anderen Seite nicht die treuen Stammleser verprellt. Sonst werden wir in Ehre, aber an Altersschwäche sterben.
Ja. Ja?
Das war ein Zitat übrigens, dieses sonst werden wir in Ehre, aber an Altersschwäche sterben. Ich glaube, von Theo Sommer kam das, ich bin mir nicht ganz genau sicher. Das sagend, das hörend, würde ich sagen, ist euch gelungen, oder?
Ja, also wir haben deine Hoffnung sozusagen aufgenommen.
Ne? Nicht wissend, nicht kennend, aber aufgenommen.
Haben wir aufgenommen und haben sie umgesetzt. Nicht? Zur vollsten Zufriedenheit. Wir erreichen heute mit der Zeit, mit Zeit Online, mit unseren 16 Magazinen, unseren über 60 Newslettern, unseren Auftritten auf TikTok und Instagram und mit unseren 27 Podcasts erreichen wir jeden Monat 20 Millionen Menschen.
Ja, das ist Wahnsinn. Und was ich hier nochmal aufgreifen würde, warum ich das auch hier nochmal mit dir ein bisschen spiegeln wollte, die Zeit hatte ja schon immer so den gewissen Nimbus, einen intellektuellen Platz zu sein. Natürlich liberal ausgerichtet von der politischen Großwetterlage her, aber insgesamt eher, ich sag mal, das, was du jetzt auch rüberbringst als Ton, einfach machen, ausprobieren, sich dem Markt nähern, war ja nicht unbedingt das, wofür die Zeit journalistisch immer stand. Also was der Leser wahrgenommen hat, war, es braucht auch viel Zeit, die Zeit zu lesen. Also sie hat ja einen auch eher in den Tiefgang verwickelt, oder das ist, würde ich sagen, auch heute noch so, als zu sagen, das ist ein Medium, was für das Schnelle, für das Adaptionsfähige steht. Ja, also von daher treffen da ja schon 2 spannende Dinge aufeinander.
Ja, ich würde mal sagen, das ist natürlich vor allem eine Aufgabe des Chefredakteurs und seiner Crew, ne? Dass er das Blatt thematisch sehr geöffnet hat. Und durch Zeit Online haben wir nochmal viel mehr neue Themen dazu bekommen. Gesundheit, Psychologie sind ganz wichtige Themen. Datenjournalismus, ne? Wenn ich in einem bestimmtes Einkommen habe, gehöre ich zum Mittelstand, gehöre ich zur Mittelschicht. Da haben wir Datenjournalisten drauf sitzen auf diesen Themen, oder wenn ich sofort nach der Wahl weiß ich, in welchen Sprengeln wie gewählt wurde und wie die Immobilienpreise sind in bestimmten Regionen Deutschlands, Also wir haben durch Online so eine Vielseitigkeit bekommen und dann ist Audio dazugekommen mit den 27 Podcasts, nicht? Also auch wenn du mal eine Woche oder zwei oder drei keine Lust hast auf Politik, weil da wenig erfreuliche Dinge passieren, dann findest du in der Zeit ausreichend Themen, die dich erfreuen, inspirieren, interessieren. Also es ist ein ganz anderes Themenspektrum. Wir hatten halt auch damals 90 Redakteure und heute so alle zusammen mit auch den Magazinredakteuren haben wir schon so 600 Köpfe in der Redaktion.
Ne? Ja, Wahnsinn. Gut. Und also ich glaube, uns hören jetzt ganz viele Menschen zu, die auch einfach noch ein bisschen besser verstehen wollen, was war denn sozusagen die Magic? Wieso ist es euch gelungen, was vielen anderen Verlagshäusern nicht gelungen ist? Ich pick mal einen Punkt raus und das wird dich auch nicht zum ersten Mal treffen, diese Feststellung. Ihr wart ja nicht unbedingt die allerersten, die auf diese Digitalisierung aufgesprungen sind. Ich meine, da hat ja das Verlagswesen insgesamt eher auch vielleicht anfangs eine Chance vertan, indem sie sehr schnell, sehr freizügig Inhalte geteilt haben for free, was dann nachher alles wieder eingefangen wurde, was man ja auch sozusagen die Rezipienten an was herangeführt hat, was sie ja auch nicht unbedingt weggenommen kriegen wollten, nämlich umsonst die Inhalte zu lesen. Wie seid ihr eingestiegen in das Online-Geschäft und wann habt ihr euch getraut, dann auch mal wirklich eine Bezahlschranke aufzumachen? Ja.
Also diese These, dass die Verlage alle einen großen Fehler begangen haben, weil sie über ein Jahrzehnt, über anderthalb Jahrzehnte alles frei ins Netz gestellt haben. Diese These ist blanker Unsinn.
Okay.
Das war kein Fehler. Wir mussten ja erstmal den Markt überhaupt herstellen. Hätte Zeit, Spiegel, Süddeutsche, hätten wir im Jahr 1999, als es langsam, da gab es die Zeit im Internet, hieß das. Als die Zeit im Internet startete, hätte die gleich ein Kassenhäuschen aufgestellt, ne? Denn dann wäre das eine, die Veranstaltung wäre nie gezündet, ja, das wäre nie vorangegangen. Wir mussten ja erstmal den Markt herstellen, bevor wir dann Kassenhäuschen aufbauen. Sonst wären andere Anbieter gekommen. Dann, die Dinge umsonst angeboten hätten und die hätten dann den Markt hergestellt und die hätten dann irgendwann das Kassenhäuschen aufgestellt. Aber da wären wir dann nicht mehr dabei gewesen, weil wir vom Anfang an schon einen Markt, den es damals gar nicht gab, abgewürgt hätten. Also für uns zumindest. Ne?
Also das ist ja eine spannende Feststellung, weil das wird ja nach wie vor sehr hartnäckig so auch kolportiert, von mir jetzt auch so eingebracht, dass das eine Fehlentscheidung war, die man nachher kompliziert wieder einfangen musste. Du sagst aber, bau dir erstmal den Markt auf, den es noch gar nicht gibt. Ja, also du kannst nicht gleich einen auf Big Party machen mit Türsteher und allem Zip und Zap, wenn dich noch kein Schwein kennt. Ne? Ja. Das wäre ja die Analogie.
Ja, genau so ist es. Deshalb, also ich halte das nicht für eine Fehlentscheidung, sondern das war eine sehr richtige Entscheidung. Erstmal eine gewisse Reichweite aufbauen. So machen wir es ja jetzt auch bei Podcasts.
Ganz ja, genau.
Angefangen, absolut. Und hätten gesagt, der Podcast, was jetzt, ne, unser, der in der Agma da häufig die Nummer 1 ist, ja, zum Start gleich, muss 5 € im Monat zahlen. Da hätte niemand downgeloadet.
Kannst du machen, kommt halt niemand.
Kommt niemand. Ne? Genauso war es halt damals mit den Inhalten, die erstmal frei im Netz waren, damit die Menschen erstmal zu uns überhaupt kommen. Ne? Und als sie dann zu uns halt mit 10, 12 Millionen Uniques dann tatsächlich da waren, haben wir dann für bestimmte Inhalte eine Bezahlschranke aufgebaut, weil da muss ja dann auch mit der Begründung, das Ganze muss ja irgendwie auch refinanziert werden. Ne?
Dann bringe ich mal ein Stichwort ein, was nicht nur in der Verlags- oder in der Medienbranche, sondern generell im Moment so ein Wort der Stunde ist, profitables Wachstum. Ich finde das persönlich immer schwierig, weil Wachstum kommt ja oft auch aus Innovation und Innovation ist ja bekanntermaßen selten sofort profitabel. Ist ja fast ein Widerspruch in sich. Wie stehst du dazu? Also seid ihr im Moment in einem Fahrwasser, wo ihr sagt, doch, im Moment geht's ganz stark in Richtung Profitabilität? Oder würdest du sagen, wir sind nach wie vor an der Stelle, wo wir gucken, wie gehen wir strategisch smart vor, auch wenn es nicht immer sofort den Umsatzwachstum oder die Profitabilität, Entschuldigung, bringt, die wir uns wünschen.
Wir haben das große Glück, dass wir Teil eines Familienunternehmens sind. Und Familienunternehmer, weißt du ja, schauen mittellangfristig.
Andere und nicht jetzt Zyklen,
in diesem Quartal muss der maximale Profit kommen. Insofern haben wir immer wieder Phasen, wo wir auch stärker investieren. Wir haben zum Beispiel ein Social Team, 20 Personen, die TikTok, diese
Videos, die kleinen Clips machen,
Hochkantformate für TikTok produzieren und auch für Instagram und für YouTube. Da gibt es jetzt, das ist eine Investition. Da gibt es, das Ziel ist, dass jüngere Leute halt die Marke Zeit inhaltlich und mit Freude und Spaß kennenlernen, das zahlt sich dann hoffentlich eines späteren Tages mal aus. Wir investieren immer wieder, oder dass wir 27 Podcasts auf den Weg gebracht haben. Am Anfang hat das erstmal Geld gekostet, weil da waren 60 Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion involviert, dann die Technik dazu, kostet ja. Jetzt freuen wir uns, dass das Podcast-Abo gut gestartet hat und sich gut entwickelt. Und auch, dass wir diese große Reichweite haben, die wir im Anzeigenmarkt auch gut monetarisieren können.
Das ist ja im Moment so. Bleiben wir doch mal beim Podcast, weil du das jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast. Diese Geschichten erzählen sich immer leicht und flockig im Nachhinein. Nur als du erstmalig mit dem Thema Podcast konfrontiert wurdest, war das sofort so ein Impuls, dass du sagtest, da müssen wir draufgehen im großen Stil. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Lisa hat auch immer diese Fachorgane, Fachzeitschriften, die so weltweit von der INMA und der Van Ifra und da kam das Thema Podcast auf, weil es in den USA so sich so gut entwickelte.
Dann, kannst du dich noch erinnern, ungefähr wann war das so? Wahrscheinlich 14, 15 rum, oder?
Ja.
Da ging 15, so die Party ab.
15, 16 herum. Und dann habe ich mich mit unserem Chefredakteur von Zeit Online mit Jochen Wegner darüber mehrmals diskutiert und dann war Jochen irgendwann in the mood, ja, das machen wir jetzt und das wird jetzt auch nicht top-down angeordnet und ich, Jochen, denke mir die Themen aus, sondern schauen wir mal, was es im Haus so für Ideen gibt.
Da gab und was kam als erstes an?
Da gab es viele Ideen. Ne? Und, soweit ich weiß, hat er dann alles durchgewunken. Und dann kam er zu mir und meinte, ja, das wird eine Budgetüberschreitung.
Huch, Büchse Pandora und so weiter.
Ja, müssen wir dann durch. Ne?
Weil aber ich
so
glaube,
so groß sind diese technischen Kosten ja bei den Podcasts nicht. Und ein Großteil der Redakteure, die waren ja eh an Bord. Ne? Die haben dann halt nicht so intensiv geschrieben in der Zeit, sondern haben dann ihren Podcast vorbereitet. Insofern hat das kostenmäßig jetzt unmittelbar keine so großen Auswirkungen gehabt.
Ihr habt ja so ein paar Schaufensterstücke auch bei dem Podcast. Also es sind ja viele Formate sehr erfolgreich. Ich pick mal so zwei schillernde raus, auf eine besondere Art und Weise schillern. Zum einen das Alles gesagt, da ist ja Jochen Weg noch mit dabei. Und das andere Zeitverbrechen. Zeitverbrechen war, glaube ich, eins der ersten Formate, oder? Ja. In eurer Podcast-Familie.
Ja.
War das Sabine Rückert sofort zugeschlagen, oder?
Ja, die hat sofort zugeschlagen. Das trug sich zu und das mag jetzt so 10 Jahre her sein, dass wir bei einem unserer Strategie-Meetings, da leitete ich einen Workshop, der hieß Neue Magazinideen. Und da war Sabine Rückert in dem Workshop und dann sagte sie, jetzt soll ich eine neue Magazinidee präsentieren. Ich war früher Gerichtsreporterin, dann sage ich mal Verbrechen. Und ich persönlich Ich lese keine Krimis und ich gucke mir auch keine Krimis an. Und Verbrechen ist nicht so mein Thema. Aber dass draußen in der Welt ein Thema ist, das war mir ja schon bewusst. Und deshalb habe ich Sabine gesagt, eine sehr gute Idee. Wann kommt das erste Heft raus? Sie sagte, oh, so schnell. Ich meine, ja, jetzt müssen wir Hic Rhodos, Hic Salta. Da meinte sie ja, wie groß ist denn das Budget? Ich habe gesagt, es gibt kein Budget. Natürlich hat es dann ein Budget gegeben für ein paar freie Autoren. Und das erste Magazin kam raus und es verkaufte 20.000 Ausgaben. Das war okay, ja. War aber jetzt kein Burner. Ne? Dann kamen noch ein paar Magazine raus und die haben sich alle getragen. Aber es war jetzt nicht so die Idee, die uns jetzt ins nächste Jahrzehnt trägt, von der Reichweite und von der Monetarisierung her. Und dann hat der Jochen sich getroffen mit Sabine und hat gesagt, Sabine, hast du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Und das, also es war jetzt vor bald 10 Jahren und Sabine sagte, gerne, aber was ist das eigentlich?
Ich bin bei allen Schandtaten dabei, auch wenn ich nicht weiß, was es ist.
Und dann ging es los und der hat sich ja ausgezeichnet entwickelt. Ne? Und jetzt im Herbst werden wir auch auf Tour gehen. Wir haben dann viele Live-Veranstaltungen auch gemacht und einen Veranstaltungsort mit 2000 Zuhörern. Und deshalb gehen wir jetzt mal in etwas größere Hallen, auch hier in Hamburg und in München, Frankfurt, wo 10.000 Menschen reinpassen.
Ja, Wahnsinn. Und ist das Podcast-Geschäft für euch jetzt schon unmittelbar wirklich Umsatz oder auch Profit relevant oder ist es eher mittelbar ein großer Hebel?
Nein, es ist jetzt auch direkt unmittelbar profitrelevant, weil der Anzeigenmarkt hat die Podcasts entdeckt und wir haben halt mit 16, 17, 18 Millionen Downloads in der Spitze eine gigantische Reichweite beim Podcast und das läppert sich jetzt und dazu haben wir jetzt ja eingeführt seit ein paar Monaten das Podcast-Abo, 5 Euro pro Monat. Das hat sich auch gut entwickelt. Wir haben jetzt 20.000 vollzahlende Abonnenten.
Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Und nur mal kurz nebenbei bemerkt, ist ja auch die Werbeform mit der höchsten Glaubwürdigkeit und auch mit der höchsten Akzeptanz noch. Ja, erstaunt mich auch immer wieder. Ihr macht, glaube ich, aber keine Host-Read-Ads, oder? Also ihr lasst nicht von den... Hat das einen besonderen strategischen Hintergrund oder journalistischen?
Ja, also bei allen Schandtaten, ne, dass jetzt der Host ja die Werbung auch spricht. Ja, das ist ja dann zum Beispiel bei... Das ist das Babylon Berlin. Ne? Da ist der Protagonist sagt dann, also lasst jetzt... Jetzt reden wir doch mal über Matratzen, ja, über Bettmatratzen, ja, also das geht bei uns nicht, ne? Also wir haben eine klare Trennung bei aller guten Zusammenarbeit, aber Redakteure machen Inhalte und nicht Werbung, ne? Also unsere Glaubwürdigkeit ist unser größtes Asset, das wir haben, ne? Und wenn Redakteure jetzt die Werbung auch machen, dann verschwimmen da die Grenzen. Deshalb gibt es keine Host-Reads bei uns.
Ist es etwas, wo du sagst, das steht heute und diese Mauer, um mal eben das Bild wieder aufzugreifen, wird auch noch sehr lange stehen? Oder merkst du, dass es da auch schon bröckelt? Weil ich sag mal, wenn wir uns mal in der Landschaft umschauen, gibt es ja so viele neue Formate, wo auch die Grenzen zwischen journalistischem Arbeiten und Content Creation, um mal ein vielleicht in deinen Ohren sogar fast Schimpfwort zu benennen, fließend sind. Was glaubst du, wie lange werdet ihr da so standhaft bleiben können?
Du, das ist keine Mauer, ja, sondern das ist einfach, wer ist wofür zuständig? Wer macht was? Wer hat wo Kompetenz? Und unsere Redaktion ist wunderbar, wenn es um Inhalte geht, Print, digital, Audio, Video, Social, auf der Bühne, ne? auf all diesen Plattformen. 6 Stück haben wir jetzt. Früher hatten wir nur Papier, 1997, als du deine Arbeit geschrieben hast.
Ja.
Heute haben wir 6 Plattformen, auf denen unsere Redakteure aktiv sind. Damit sind die gut ausgelastet. Ne? Werbung wollen wir ihnen jetzt nicht auch noch aufs Auge drücken.
Mhm.
Das, okay. Dafür haben wir unseren Sales-Bereich.
Gut, und es ist ja nicht nur ein Kapazitätsthema, sondern auch ein Haltungsthema. Und ich würde das mal fast schon als kleines weiteres Prinzip, weil ich versuche ja hier gerade so nachzuzeichnen, was hat euch durch diesen wirklich rauen Sturm gut durchkommen lassen? Und da hatten wir zum einen wirklich auch weise und kluge strategische Entscheidungen, aber hier auch eine ganz klare Haltung. Und bleiben wir nochmal beim Platt, wie lang, oder anders gefragt, das wirkliche Platt, wie viel Stück produziert ihr wirklich noch physisch Papier? Also wie viele Abonnenten habt ihr noch? Wie viele gedruckte Zeitungen gibt es noch?
Ja, in der letzten IVW hatten wir 505.000 Abonnenten, vollzahlende Abonnenten. Von denen waren 220 Papier und 285 dann digital. Mhm. Also bei den Abos haben wir schon eine ganze Ecke mehr digitale Bezieher. Aber wir haben trotzdem noch eine, sagen wir mal, unsere Printauflage ist gerade noch so groß wie die Digitalauflage, weil wir haben ja noch am Kiosk, verkaufen wir ja auch noch mal 45.000 oder 50.000 Exemplare auf Papier.
Ist das ein Stück weit ein nostalgischer Akt, dass man sagt, die Zeit muss es auch irgendwo immer als Glaubwürdigkeitsobjekt auf Papier geben, weil wirtschaftlich rein nüchtern drauf geschaut, macht ja ein digitales Abo, was ja, glaube ich, genauso teuer ist bei euch wie das Papierabo, nicht so viel Sinn, oder?
Ja, also das hat keine Nostalgiegründe. Wir entziehen jetzt niemandem sein Papierabo und sagen, muss digital beziehen. Das wäre sehr dumm. Es ist ein anderes Erlebnis, ne? Wir haben 16 Magazine, die zu einem großen Teil auch noch sehr printlastig sind, die auch wachsen in der Auflage. Mhm. Also es ist vollkommen klar, der Trend, wie Nachrichten aufgenommen werden, ist digital, nicht, seit Jahren, und der wird auch weitergehen. Nur bei Magazinen, die haben ja einen etwas anderen Charakter, die erscheinen ja nicht täglich. Die haben Schwerpunktthemen, die erscheinen, also unsere Magazine monatlich, zweimonatlich. Das ist eine andere Lese, die lese ich anders, die genieße ich anders. Das ist mehr zu Hause, im Sessel und nicht in der U-Bahn.
Das ist eine andere Nutzung. Naja, weil, ich sag mal so, man könnte ja auch das Ganze ein Stück weit forcieren, aber das hört sich nicht danach an, dass ihr das tut. Dass du sagst zum Beispiel, das Digitalabo ist günstiger beispielsweise. Es gibt ja verschiedene Hebel, aber das scheint nicht unbedingt das in eurem strategischen Rahmen zu sein.
Nein, ist es nicht. Mhm. Wir forcieren nicht das Digitalabo zu Lasten des Printabos.
Mhm.
Wir gewinnen natürlich deutlich mehr Digitalabos. Deshalb steigt dieser Sockel auch immer stärker.
Okay, also es ist ein natürlicher Prozess, der vielleicht irgendwann zu einem Ende kommen wird, vielleicht aber auch nicht. Was gab es sonst noch so an Entscheidungsklippen? Wir haben ja jetzt schon so ein paar Sachen abgegrast, also auch wie Online versus Print, Diversifizierung, verschiedene Stellschrauben, an denen ihr günstig agiert habt. Was würdest du sagen, waren noch Entscheidungsklippen, an denen ihr vorbeigekommen seid, die ihr gut genommen habt? Also die wirklich auch zu diesem Wachstum beigetragen haben?
Eine Entscheidung, die sich doch als sehr gut herausgestellt hat, war die, dass unser Online-Abo, unser Digital-Abo, fast den gleichen Preis hat wie das Print-Abo. Es gibt eine Reihe von Partnern im Markt, die deutlich günstiger ihr Abo digital anbieten als wir. Und wir haben gesagt, das sind die gleichen. Es war so eine Entscheidung, 8, 9 Jahre her. Das Digital-Abo ist mindestens so viel wert wie das Print-Abo. Weil ich habe es früher, ich bekomme schon am Mittwochabend, ich habe deutlich mehr Die Artikel, die abgeschlossenen Artikel auf Zeit Online sind deutlich mehr als die Artikel, die ich in der Papierausgabe habe. Ich kann es archivieren. Ich habe eine Suchfunktion. Ich muss das Papier nicht entsorgen. Ja, also das Digitalabo hat sehr viele Vorteile. Deshalb besteht kein Grund dafür, es günstiger anzubieten. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
Es gab noch, um noch mal ein bisschen in die ältere Kiste reinzugreifen, habe ich gehört, auch mal den Versuch, und ich glaube, das war sogar in den 2000ern, ein Lexikon auf den Markt zu bringen. Auch das hat damals viel Geld in die Kassen gespült. Vielleicht magst du diese kleine, fast schon Anekdote, die aber doch sehr umsatzträchtig war, für euch noch mal hier teilen.
Ja, das war eine sehr schöne, es war sehr schön. Würde man heute ein Lexikon auf Papier ausbringen?
Per Rohrpost verschicken?
Hier ist eine Lachnummer, aber es war das Jahr 2004 und ich war in Istanbul bei einer Konferenz, World Association of Newspapers, und da sind bei solchen Konferenzen auch immer so Stände davor. Dann war da ein freundlicher Italiener, Stefano Bovoli, und wir kamen ins Gespräch und dann sagte er, you will become a millionaire. Und er gesagt, ja, nice idea. How come? Und er sagte, Enzyklopädie. Da dachte ich, naja, das ist eine lustige Idee. Und am nächsten Tag war ich bei Doğan, bei einem Direktor. Doğan, das war damals das große türkische Medienhaus. Und er war wahnsinnig fröhlich und gut aufgeräumt. Und ich sage, how come? Und er sagt, money, money, money. Und wir sagen, woher kommt dieses Money? Und da sagte er, Enzyklopädie. Bin ich natürlich sofort zu dem Kollegen Bovoli zurückgegangen und habe gesagt, let's talk about Enzyklopädie. Und so kam das Zeitlexikon heraus, dass wir haben 120.000 Serien verkauft, a 240 Euro, und man bekam 20 Bände dieses Zeitlexikons. Der erste Band war kostenlos, den haben alle bekommen, alle Kioskkäufer und natürlich auch alle Abonnenten, sodass die erste Auflage, wir mussten erstmal 650.000 Bücher drucken, die kostenlos rausgingen. Mhm. Wir haben Fernsehwerbung gemacht. Das hat auch ein paar Millionchen gekostet. Also wir hatten, bevor der erste Euro in die Kasse kam, hatten wir bereits 4 Millionen Euro ausgegeben. Also es war ein echtes Invest.
Hätte auch schief gehen können.
Ja, es hätte schief gehen können. Klar, wie alles schief gehen kann, was man neu macht.
Genau. Und ja, da begegnet uns ja wieder das Prinzip, dieses erstmal ins Invest gehen, also mit einer gewissen Weitsicht. Und es ist euch gelungen. Gab es vielleicht auch irgendetwas, wo du sagst, was du hier vielleicht mit uns auch teilen wollen würdest, wo du sagst, da haben wir uns ins Messer, also da haben wir uns ins, wie sagt man, in den Finger geschnitten, also da haben wir uns vertan. Das hat nicht funktioniert.
Das ist eine gute Frage. Diese 4 Millionen damals, wir haben das Ganze dann nochmal ein Jahr später wiederholt und eine Welt- und Kulturgeschichte herausgebracht. Wieder 20 Bände. Da waren auch eigene Inhalte immer der Zeit, sowohl in dem Lexikon als auch in der Welt- und Kulturgeschichte. Auch da haben wir wieder 4 Millionen Euro ausgegeben. Aber ehrlich gesagt, seitdem sind unsere Investments immer, sagen wir mal, sehr klein. Also ich hatte dir das Beispiel mit Zeitverbrechen gesagt, machen und dann welches Budget, es gibt keins, es hat dann irgendwie 20.000 Euro gegeben. Also wir wachsen organisch und unsere Investitionen sind immer sehr überschaubar, sodass ich dir jetzt gar nicht sagen kann, in einem Jahr haben wir jetzt irgendwie mal so richtig 1-2 Millionen verbrannt, ja. Es mag sein, dass wir haben auch ein paar Podcasts wieder eingestellt, ja. Aber wir haben kein einziges Magazin wieder eingestellt. Wir hatten einmal eine Idee, die kam von mir, deshalb eine ganz wenigen, die von mir kam, weil es ist viel besser, wie eingangs gesagt, man übernimmt Ideen von jemanden anderen. Ich hatte gesehen in der Süddeutschen Zeitung, die hatten immer so ein fettes Golfmagazin. Und dann sah ich, dass Zeitleser auch sehr viel golfen. Mehr noch als Süddeutsche Zeitungsleser, weil wir haben eine viel größere Reichweite als die Süddeutsche Zeitung. Also bin ich hier im Haus hausieren gegangen, um Supporter zu finden für die Idee eines Golfmagazins. Nach 2 Jahren traf ich dann einen Redakteur, der sagte, okay, ich mach das. Ne? Und dann hatten wir eine Beilage in der Zeit, die ist 2 Jahre lang erschienen zum Thema Golf. Nur die hat immer mal so gerade Break-Even gekratzt. Dann musste ich immer auf den letzten Metern noch zig Leute anrufen, um eine Anzeige für dieses Magazin zu erreichen. Das war eine Beilage, da gab es keine Vertriebserlöse. Ne? Also ausschließlich über Anzeigen finanziert. Und dann habe ich Gott und die Welt angerufen und dann hatten wir immer gerade so eine rosa Null. Ne? Und unter Vollkosten wäre das nicht weiter zu vertreten gewesen. Und da ich selber auch nicht Golf spiele, also ich habe keine
emotionale
Beziehung zum Golfen, sondern das war rein monetär getrieben. Und dann sah ich, dass auch die Beilage in der Süddeutschen, die gibt es glaube ich auch nicht mehr, die wurde auch immer dünner. Also irgendwie zeichnete sich ab, dass das Thema Golf ein Rohrkrepierer ist. Das Ding haben wir dann beerdigt. Ne? Also das fällt mir ein. Da haben wir jetzt nicht viel Geld verbrannt, aber wir hätten den Einsatz natürlich auf anderen Gebieten dann lukrativer einbringen können. Ne?
Ja, es ist sympathisch und ehrlicher, dass du da dein Beispiel sozusagen hier in den Ring wirfst. Wenn du auf die Medienwelt insgesamt schaust, also vor allen Dingen Verlagswesen, ich muss jetzt gar keinen großen Namen nennen, er wird sowieso den meisten Menschen sofort im Kopf schießen. Dort sehen wir ja genau umgekehrt. Also zum einen sehen wir natürlich auch wirklich eine prekäre Situation in der Welt und wir sehen vor allen Dingen einen totalen Fokus, eine Konsolidierung, ein Streichen von Titeln, während ihr ja offensichtlich schon den Weg der Diversifizierung geht. Inwieweit verunsichert euch das oder schaut ihr viel nach rechts und links oder sagt ihr, oh, wir haben unseren strategischen Stiefel und wir lassen uns da gar nicht so sehr beirren?
Natürlich schauen wir nach rechts und links, was auf der Welt passiert, vor allem, was in den New York Times ist, ein tolles Role Model. Ne?
Ja, nicht nur namentlich. Ja.
Ja, da schauen wir schon hin oder was der Economist macht. Financial Times. Nur was jetzt in Deutschland passiert, in der Verlagswelt, jetzt in unserem direkten Konkurrenzumfeld, oder nennen wir es mal, was unsere Partner im Markt so treiben, da schauen wir natürlich auch hin. Aber unsere Strategie scheint gut zu funktionieren. Wir wachsen jedes Jahr im Umsatz. Da wir jetzt im Augenblick sehr viel investieren, wachsen wir im Augenblick nicht im Profit, aber wir sind auf einem sehr guten, komfortablen Niveau. Und ich sehe jetzt in Deutschland, also wir schauen sehr intensiv und überprüfen auch immer regelmäßig, was wir machen, aber ich sehe jetzt keine großen Innovationen jetzt in unserem Umfeld.
Ja, nö, da sieht man eher eigentlich, wie sagt man, das Pulver trocken halten und eher die Dinge zusammenstreichen. Also da ist nicht so wahnsinnig viel vorwärts gewandt, im Gegenteil. Ja? Also hat man zumindest von außen den Anschein. Ja? Vielleicht zum Schluss, zum Ende unseres Gesprächs noch ein ganz kleiner Schwenk. Mir fällt auf, dass du bist ja selbst auch als Person sehr aktiv auf LinkedIn. Also du bist ein Mensch, der sich auch mit seiner Haltung äußert. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, weder als Geschäftsführer, schon mal gar nicht als Absender eines Medienunternehmens. Ich habe übrigens auch noch mal ein kleines Zitat, was ich gefunden habe. Ich glaube, das kommt wirklich von Theo Sommer, der, ich weiß nicht, ob du es kennst, der angeblich mal gesagt hat, die Zeit ist eigentlich 3 Zeitungen in einer, die sich der Einfachheit halber auf eine Typo geeinigt hat. Politik ist die gedämpfte Mitte, Kultur radikal links und Wirtschaft eher konservativ. Also das war noch so aus der Welt, wo es nur die Zeit als Wochenzeitung gab. Aber dennoch steht ja ihr für ein ganzes Kaleidoskop an Haltung und Meinung. Du selbst positionierst dich auch. Ist es etwas, was du intern auch diskutierst oder wo du sagst, da bin ich ganz selbstbewusst, gehe ich nach vorne, weil ich weiß, dass viele Verlagsabsender das so nicht tun. Ne?
Ja, das ist schön, dass du den Theo so wunderbar zitiert hast. Das stimmt auch. Ja, also die Zeit ist schon eine, neben der Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, die Vielfalt, die Vielseitigkeit auch der Meinungen und Ansichten auch ein Merkmal, das uns besonders macht. Ne? Es gibt keine Meinung vom Chefredakteur, ne, für die Regierung, gegen die Regierung, sondern ich glaube, der Chefredakteur, wir haben zwei Chefredakteure, manchmal selbst verblüfft, was es so in dem weiten Kanon des
Universums
alles so an Meinungen gibt. Ne? Und auch wenn ich jetzt hier Geschäftsführer im Unternehmen bin, ist meine Meinung, was ich auf LinkedIn veröffentliche, das sind ja meistens, das sind Begebenheiten hier, die bei uns stattfinden, also Neuigkeiten, die wir in den Markt einführen oder IVW-Geschichten, manchmal auch politische Ereignisse.
Vielleicht nochmal ganz kurz, ist das ein jemand, mit dem du dich sehr intensiv austauschst, Giovanni Di Lorenzo, oder ist das so ein Koexistieren innerhalb des Verlagswesens? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also dass sich Chefredaktion, Geschäftsführung, dass sie nicht koexistieren.
Alles schon erlebt. Und die Geschichten, wissen wir auch, wie die ausgehen. Ich frage, es klingt rhetorisch, es interessiert mich wirklich.
Nein, also wir arbeiten ja schon seit 2004. August 2004 hat Giovanni angefangen. Und wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und tauschen uns sehr oft aus. Ne? Aber jetzt, dieser Austausch ist nicht irgendwie institutionalisiert. Wir haben nicht unseren Joe Fix jeden Montag um 8 Uhr, um die Lage der Woche zu besprechen, sondern wir tauschen uns praktisch 5-6 Mal in der Woche aus per SMS oder telefonieren spontan, oder ich schaue spontan bei ihm in seinem Office vorbei. Ne? Das ist sehr schnell und sehr direkt, der Austausch. Mit Giovanni genauso wie mit Jochen.
Jochen. Ne? Habt ihr jetzt ja auch zusammengefasst. Mit Austausch oder mit dem Austausch mit Großkupferten haben wir angefangen. Mit dem Austausch enden wir auch unser schönes Gespräch. Vielleicht so als kleinen Zukunftsblick, was ist das Thema, was euch vielleicht jetzt schon aktuell und so die nächsten 2-3 Jahre ganz besonders intensiv beschäftigen, / herausfordern wird?
Ja, das würde man sagen, zwei Sachen. Das eine ist, dass wir die Reichweite der Zeit weiterhin steigern. Ne? Ich hatte eingangs gesagt, Papier, digital, Video, Audio, Social, Live, dass wir schauen, dass wir immer mehr Menschen im Land erreichen. Ne? Das ist jetzt nicht nur wegen der Moneten, sondern auch, wir sind ja in einer Situation in Deutschland, die doch deutlich polarisierter heute ist als vor 10 oder vor 20 Jahren. Unsere Demokratie, also die Gesellschaftsform, die hier die letzten 80 Jahre bald, ne, die letzten 80 Jahre hier dominant war, die wird hinterfragt. Es gibt Leute, die sagen, das mit der Demokratie, das dauert alles so lange und mit den Kompromissen, man kann doch das viel besser machen und schneller. Also diese, sagen wir mal, die Wurzeln unseres Wohlstandes letztlich werden angesägt gerade. Und die Zeit ist ein Protagonist, die für eine Gesellschaft steht mit Kompromissen, die für eine Gesellschaft steht, die die Demokratie feiert. Und da wollen wir halt schon unser Schärf beitragen, dass das jetzt, wo die Demokratie unter Feuer ist, dass wir dagegen halten. Ne? Also deshalb wollen wir als Stimme der Vernunft und der Stimme des Kompromisses, wo es auch und als Medium, in dem unterschiedliche Meinungen miteinander ringen, wollen wir möglichst großen Einfluss haben. Und natürlich hat das dann auch, wenn man das gut über Abonnements oder über Reichweite, die dann mit Anzeigen refinanziert wird, dann auch monetären Erfolg bringt, ist das auch schön. Das eine ist aber genauso wichtig wie das andere. Das ist eine große Herausforderung, wie wir halt über unsere unterschiedlichen Kanäle, die Magazine und Social und Audio, Video, möglichst viele Menschen erreichen. Das ist die größte Herausforderung. Und dann die Herausforderung, die wir alle haben, ist, wie können wir über KI unsere Arbeit effizienter machen? Ne? Und wie können wir auch über KI auch neue Geschäfte entwickeln? Das wird uns, jedes Unternehmen ist damit sondern immer mehr beschäftigt damit.
Darüber hätten wir einen ganz eigenen Podcast machen können. Ich habe es bewusst ausgespart, weil gefühlt ist jedes Gespräch mittlerweile bei Good Work ganz, ganz stark dominiert. Aber mich hat jetzt mal die Geschichte interessiert. Wir haben dich, wir haben die Zeit als liberale Vielfalt kennengelernt, hier diskursorientiert mit strategischer Weitsicht. Das war zumindest das, was ich so auf den ersten Blick ganz, ganz doll mitgenommen habe aus dem Gespräch. Ich danke dir, lieber Rainer, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und danke, Jule. Hoffe, dass du vielleicht mal wieder vorbeischaust bei Good Work.
Okay, alles Liebe. Ciao.
Es gibt sie, die besonderen Wunschfolgen. Das war ganz sicherlich eine davon, denn die Zeit, das habt ihr mitbekommen, verfolge ich schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon einmal aus akademischer Sicht draufgeschaut. Insofern war das natürlich ein echter Herzenswunsch von mir heute. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen mit Rainer Esser, mit Dr. Rainer Esser, der uns, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür geliefert hat, wie digitale Transformation gelingen kann in einer Branche, die, sind wir ehrlich, da mehr zu kämpfen hat als zu gewinnen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, welche Schritte die Zeit weitergehen wird, welche Medienprodukte sie in den Fokus nehmen wird. Sie hat sehr stark auf Podcast gesetzt, das freut mich. Mal schauen, was sie als nächstes sich ausschaut. Vielleicht sind sie sowas wie Pioniere in diesem Umfeld. So oder so, ich wünsche euch für heute noch ganz viel Lernerkenntnisse, die ihr aus dieser Folge rausziehen könnt. Und wenn wir beim Stichwort Medien sind, ihr wisst schon, soziale Medien, folgt mir gerne auf LinkedIn. Dort bin ich gerne unterwegs für euch, auch für alle, die sich mit moderner Arbeitskultur beschäftigen. Insofern verfolgt weiter, was wir dort treiben. Empfehlt den Podcast weiter, damit wir hier weiter wachsen können. Na, wer weiß, vielleicht irgendwann in Zeitregion. Noch da ist noch viel Wasser, was den Rhein runterfließen muss bis dahin. Bis nächste Woche zumindest ist es nicht mehr viel Zeit. Dann schaltet ihr wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.